HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Jongleur Claudius Specht, Gastgeberin ist Hanne Kulesza. Claudius Specht, sehen Sie irgendetwas hier im Studio, mit dem Sie jonglieren würden, mit dem man jonglieren kann? Mikrofone zum Beispiel?
Nö, also das ist jetzt nicht im Alltag, dass ich mir Gegenstände aussuche und ständig an Jonglieren denke.
Aber Sie könnten mit den, wenn Sie diese Mikrofone hätte, könnten Sie die durchaus in die Luft werfen, oder?
Ja, es passiert durchaus, dass man im Alltag spielerisch mal mit Gegenständen so ein bisschen umgeht. Man guckt, wo ist der Schwerpunkt, wie fühlt sich das an, dass man dann natürlich schon, ja, starkes Gefühl mit den Händen mit sich bringt. Und kann schon mal passieren. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt Alltag.
Sie können auch ganz normal sitzen, ohne dass Sie irgendwas in die Luft werfen müssen.
Absolut.
Ja. Also die Auftritte, bei Ihren Auftritten, die ich gesehen habe, jonglieren Sie mit Keulen und mit Bechern. Ja, und das in einem atemberaubenden Tempo. Deshalb bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die richtige Zahl sage. Es sind 7 Keulen, stimmt es?
Das ist richtig.
7 Keulen und 10 Becher?
10 Becher,
dann habe ich doch irgendwie einigermaßen richtig gezählt. Wo haben Sie eigentlich Ihre Jonglierrequisiten her?
Also die Keulen sind Standard, sage ich mal. Die gibt es in Jonglierläden. Es gibt so Jonglierläden, das sind meistens so Spielzeugläden, die allerlei Sachen haben, unter anderem halt das Spektrum für die Jonglage. Das sind Reifen, Diabolos, Devil Sticks, was es da alles gibt. Das Repertoire in der Jonglage ist ja riesig. Und die Keulen, die kriegt man da mit den Jonglierbechern, war es gerade, als ich angefangen habe, sehr schwierig. Das war ein Requisit, das kannte man nicht mehr. Man nannte das damals Juggling Cups, Shaker Cups. Und da konnte sich eigentlich mein Trainer noch dran erinnern, dass das in den 70er Jahren mal ganz groß war. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, die entsprechend wieder auszugraben und wiederzubeleben.
Aber das heißt, die Becher kriegen Sie dann nicht in dieser, sagen wir, Spezialabteilung des Spielzeugladens, sondern wo bekommen Sie die her?
Oder? Mittlerweile gibt es die wieder. Ah, ja. Also es ist wirklich so, dass die sich so wieder ein bisschen durchgesetzt haben und dass man die wieder kaufen kann. Ich habe meine eigenen, ich habe die selbst entwickelt und selber dann versucht zu verbessern. Habe die dann damals von einem holländischen Jongleur, der eben in den 70er Jahren damit jongliert hat, erhalten. Und der hat mir die vorbeigebracht. Das waren so ganz verbeulte Aluminiumbecher und da habe ich mir dann was einfallen lassen müssen, dass das sich besser jonglieren lässt. Und mit den heutigen Materialien lässt sich ja auch viel mehr machen als damals noch.
Sind die Becher denn irgendwie präpariert? Ja, ziehen die sich gegenseitig an? Ist da irgendwas gemacht?
Nee, da ist nichts gemacht. Die sind ja so trichterförmig. Und wie Sie gesagt haben, zum Schluss sind es ja 10 Stück, also in jeder Hand 5 ineinander gestapelt. Die werfe ich alle zusammen mit einem großen Schwung weg, dann lösen sie sich, fliegen gestapelt. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Requisit. Sie fliegen dann wunderschön in einer gestapelten Reihe hoch und ich fange sie nacheinander wieder ineinander auf. Und dabei klackert es dann noch so schön.
Also jedenfalls sind die nicht präpariert. Spielt denn das Gewicht eine Rolle, auch bei den Keulen? Also achten Sie darauf?
Oder? Das ist sehr wichtig, ja. Dass die Requisiten so ausgeglichen sind, dass sie sich gut handhaben lassen. Der Drehpunkt ist da sehr wichtig und gerade bei den Jonglierbechern muss man mit dem Gewicht sehr viel probieren. Wie lässt sich das einstellen, dass sie sich in einem guten Moment lösen und dann auch wieder leicht ineinander fallen, aber trotzdem nicht zu schwer werden? Also das ist eine längere Prozedur gewesen, da die richtige Einstellung zu finden.
Das heißt, Sie arbeiten an dem Becher, also Sie reiben dann auch, oder ich weiß nicht, feilt man was ab oder so, um das richtige Gewicht zu bekommen?
Richtig, ich habe die dann unterschiedlich in unterschiedlichen Stärken hergestellt und unterschiedliche Gewichte eingebaut. Und auch wie sie voneinander gleiten, ist auch ein großer Faktor, manchmal ein bisschen Puder dazu. Ich habe in einem Engagement plötzlich das Erlebnis gehabt, dass die sich nicht mehr gelöst haben.
aneinandergeklebt.
Die sind völlig zerklebt, bis ich dann festgestellt habe, dass es Auftritte gab, wo halt meine Requisiten vorher in der Garderobe noch etwas kühler waren. Dann bin ich ins aufgeheizte Zirkuszelt gekommen. Die haben sich mit Kondenswasser beschlagen und schon ging das Ganze halt, die sind nicht mehr richtig gerutscht. Ja, dann schon ging das Schlamassel los.
Und dann war die Jonglage nicht im Becher, sondern im Eimer.
Ja.
Ging nicht. Ja. Claudio Specht, Sie werfen die Keulen ja nicht nur in die Luft und fangen sie natürlich wieder alle auf, sondern die Keulen fliegen durch unter ihre Beine hinweg, die Füße jonglieren mit, zwischendurch liegen sie mal auf dem Boden, natürlich immer weiter die Keulen in die Luft werfen. Die Becher sausen hoch, sausen runter, eben immer, meistens doch, zurück in ihre Hände und stapeln sich dort ordentlich ineinander. Sie drehen Pirouetten, sie schlagen Saltos und die Keulen formen sich zu erstaunlichen Kombinationen in der Luft. Und das alles im Rhythmus einer Musik, die nicht nur den Takt, sondern vor allem auch das Tempo vorgibt. Wir werden diese Musik noch hören. Bevor wir jetzt über die große Kunst des Jonglierens weiter sprechen, möchte ich erst einmal wissen, wie hat denn das alles angefangen mit dem Jonglieren? Wie war das bei Ihnen?
Das war eigentlich ganz witzig. Ich war gerade mal 7 Jahre alt und habe eine Vorstellung bei einem Kinderzirkus in Basel gesehen und war da scheinbar begeistert. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Es war aber meine Schwester, die meinte, hey, das wäre doch was für dich. Du bewegst dich immer so viel und so gern. Mach doch da mal
Zappel,
mit.
Philipp.
Ja, vielleicht ein bisschen. Und dann bin ich da in dieses Grundtraining gegangen, da musste man dann alles ausprobieren, Seiltanz, Akrobatik, alles Mögliche da durchprobiert und plötzlich habe ich das Jonglieren entdeckt und das hat mich begeistert und ja, eigentlich seit da nicht mehr losgelassen.
Und mit was haben Sie da jongliert? Hat man da erstmal mit Bällen jongliert oder wie war
das? Der Anfang ist natürlich idealerweise immer Bälle, oder? Mittlerweile werden auch Tücher benutzt. Die schiebt man quasi so durch die Luft und durch das langsame Runterfallen dieser ganz weichen Tücher lernt man so ein bisschen das Muster, wie man denn überhaupt jonglieren muss. Bei mir waren es damals Bälle und ja, das war witzig. Mit 8 stand ich dann zum ersten Mal im Kinderzirkus in der Manege und dann war das so während meiner ganzen Kindheit und während meiner Jugend mein ganz großes Hobby, das ich mit ganz viel Euphorie betrieben habe und ich war dann so 12, 13, wo ich einfach jeden Tag trainiert habe, mehrere Stunden nach der Schule.
Mit was haben Sie da trainiert?
Mit allem. Ganze Jonglier-Repertoire durchgespielt, was man so mit sich bringen kann. Das waren Ringe, Bälle, Keulen, Zigarrenkistchen. Ich bin aber auch Einrad gefahren wie wild. Freistehende Leiter habe ich gemacht, viel Akrobatik. Also es war wirklich auch über Jonglieren hinweg so eine ganze Grundausbildung für einen Zirkusberuf halt.
Aber wann wussten Sie denn, dass Sie das als Beruf ausüben wollen? War das schon in dieser frühen Zeit, dieser Wunsch, kam der da schon? Oder war das einfach erstmal jetzt so ein sportliches Vergnügen?
Das war sicherlich erstmal ein sportliches Vergnügen. Man hat dann bei den Auftritten schon immer wieder bemerkt, dass das viel Spaß macht. Trotzdem war das auch natürlich klar bewusst, dass es ein Weg ist, der extrem viele Hürden mit sich bringt und sicherlich kein einfacher Weg ist und auch viele immer gesagt haben, also mach dir bloß keine Hoffnung, das wird nichts.
Ja.
und mich hat es aber trotzdem so weitergetrieben und die Auftritte haben mir Spaß gemacht. Es ging dann auch schnell mal mit 15, 16 hatte ich dann auch ganz viele Auftritte neben dem Kinderzirkus an Vereinsfesten, Galas, Hochzeiten, was weiß ich, überall aufgetreten und mitgemacht, wo man halt angefragt wurde. Und das wurde dann immer mehr und immer größer und plötzlich hat man dann schon auch bemerkt, da gibt es eine Möglichkeit und man wurde natürlich auch immer besser und hat sich da auch schon mal mit dem einen oder anderen Profi verglichen und auch öfters mal getroffen und mal vielleicht ausgetauscht, probiert, was man denn noch verbessern könnte. Und so ging das seinen Weg.
Und die Schule, haben Sie die vernachlässigt? Was haben Ihre Eltern gesagt? Der Junge ist immer nur am Jonglieren, macht keine Schulaufgaben oder wie?
Nee, Schule habe ich ja nicht vernachlässigt, aber es war sicherlich nicht meine Leidenschaft. Aber was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war meine Berufsausbildung danach.
Wie, Sie haben die Schule abgeschlossen und haben dann eine, genau, Lehre, ich hab, eine Lehre gemacht?
Feinmechaniker gelernt und das war eine 4-jährige Ausbildung in einer Lehrwerkstätte. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Da war ich auch sehr, sehr gut und habe das auch abgeschlossen. Und ja, das wäre eigentlich so der normale Weg gewesen von der Schule, Berufsausbildung, danach vielleicht eine technische Schule oder weiter zum Ingenieur. Keine Ahnung. Bei mir gab es dann halt den Wechsel. Ich wollte mal für ein Jahr oder zwei bei einem Zirkus mitreisen und mal gucken, wie das ist und ob ich das überhaupt schaffe. Jetzt gebe ich mir so ein halbes Jahr Zeit, mal gucken, was da passiert, wenn man Leute anschreibt, wenn man auf sie zugeht. Und ich hatte da auch sehr viel Unterstützung von meinem Trainer, der da die Szene auch ein bisschen kannte und
wusste, heißt, wie man... Sie haben schon einen Trainer gehabt, der mit Ihnen wirklich geübt hat, was...
War das ist ja schön im Kinderzirkus, ja, da hat man damals immer einen Trainer gehabt. Ich tatsächlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass es gute Trainer waren, die technisch auch einem das Handwerk schön und richtig vermitteln konnten. Und
wo hatten Sie das erste Engagement?
Ja, ich glaube, das war schon ein richtiger Glücksgriff. Ich habe ganz viele Leute angeschrieben und bin auf viele zugegangen. Ich habe nie eine Antwort gekriegt, eigentlich nur Absagen. Und es ist eine Tür ist mir aufgegangen und das war der Zirkus Flickflack. Das war 1994, wo ich dann mit auf Tournee gegangen bin und das hat wahnsinnig gut geklappt. Also das war so ein richtiger Volltreffer und auch ein unglaubliches Erlebnis, so starten zu können. Wir waren eine tolle Truppe und ja, das ging eigentlich genauso weiter, wie ich es im Kinderzirkus kannte.
Wie lange sind Sie jetzt mit dem Zirkus auf Tournee gegangen? Wie lange hat das Engagement gedauert?
Das waren 2 Saisons bei Flickflack. Dann ging es weiter. Oder das Verrückte war eigentlich, ich war bloß 3 Monate bei Flickflack aufgetreten und dann hatte ich schon den Vertrag beim Zirkus Knie in der Schweiz in der Tasche, weil die haben das sofort mitgekriegt und sind da auf mich zugekommen und haben gesagt, ach, Schweizer ist ja interessant, wir haben so wenig Schweizer Künstler, wir möchten unbedingt wieder einen haben und das scheint ja gut zu funktionieren, also komm bitte zu uns, wann bist du wieder frei? Und so ist es dann schnell zustande gekommen, dass ich dann im Schweizer Zirkus Knie auftreten konnte, was eine wahnsinnig gute, ein Türöffner für mich war und ein guter Ort, mich international zu präsentieren.
Sie haben dann ja in der ganzen Welt oder sagen wir in der halben Welt jongliert, Japan, USA, alle möglichen europäischen Länder. Wo jongliert es sich denn am besten? Wo ist man am freundlichsten gegenüber den Gauklern, dem fahrenden Volk?
Kann man gar nicht so generell. Da, wo es Leute hat zum Zugucken, also die einem zuschauen, da ist es natürlich am schönsten. Und das Schöne ist ja am Jonglieren, es ist visuell. Und da kann man natürlich international sehr gut halt agieren und sich durch die Welt tingeln. Und das ist das Spezielle an dem Beruf.
Also Sie haben sich überall wohl gefühlt. Es gibt nicht was, wo Sie sagen, in Amerika ist es besonders gut oder in den Niederlanden oder in Frankreich. Oder
ich glaube, das ist mehr abhängig von da, wo man auftritt. Also viel mehr vom entsprechenden Haus und vom Unternehmen. Ja? Wie man als Mechaniker ja letztendlich auch an vielen Orten arbeiten kann. Aber wenn man einen netten Chef hat, dann lässt sich doch einfacher arbeiten.
Ich kenne Ihre Auftritte mit Keulen und Bechern. Ist es von Anfang an jetzt so gewesen? Haben Sie sich darauf spezialisiert oder haben Sie bei Ihren ersten Auftritten, ob Flickflack oder dann Knie, haben Sie da auch noch mit anderen Requisiten, sagt man Requisiten?
Ja.
Jongliert, gezaubert, wollte ich gerade sagen. Sie zaubern ja auch damit. Also jongliert haben Sie mal...
Das ist eine witzige Sache mit dem Zaubern und dem Jonglieren. Ja. Es ist ja so unterschiedlich, aber trotzdem werde ich immer wieder darauf angesprochen, ach, du bist doch der Zauberer. Nein, ich jongliere. Das ist bei mir keine Magie, sondern es ist halt echt.
Claudio Specht, die Musik, die Sie bei Ihrem Auftritt begleitet, ich hatte schon vorhin gesagt, ja, die gibt Tempo und Rhythmus vor. Wie sind Sie denn zu dieser Musik gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das war ganz witzig. Das war bei Flickflack war das noch eine andere Musik. Flickflack ist ja auch so ein bisschen moderner und wilder gewesen und dann bin ich zu Knie gekommen. Da gab es eine Live-Begleitung mit Orchester und der Bandleader von diesem Orchester hat mir die Musik, die ich heute noch habe, in der Form, sie wurde mehrere Male geändert und eben versucht, noch besser zu machen. Und da hat die aber in den groben Zügen so geschrieben und komponiert. Das war der Bandleader von Knie, damals auch hat er noch für Cirque du Soleil komponiert und auch länger gespielt. Und der hat die Musik unglaublich gut getroffen.
Wir hören gleich den ersten Teil dieser Komposition. Und was passiert jetzt? Der Vorhang geht auf. Ich sehe sie auf der Bühne. Sie stehen mit dem Rücken zum Publikum. Das hat immer etwas Magisches. Dann drehen sie sich um und beginnen mit drei Keulen zu jonglieren. So, wie geht es jetzt weiter, Claudio Specht? Was machen Sie dann?
Ich gucke erstmal, wer im Publikum sitzt. Weil für mich ist ganz wichtig, einen Kontakt mit dem Publikum herzustellen. Ich möchte nicht jonglieren in Form von, das entsteht ja dann sehr schnell, sondern die Konzentration ist ja wahnsinnig groß, die man braucht. Und es kann schnell passieren, dass man sich da zu sehr in sich selbst verfängt. Und ich habe gelernt, dass es sehr wichtig ist, auf die Leute zuzugehen, mit ihnen Kontakt zu knüpfen.
Gut, Sie haben jetzt Kontakt geknüpft. Wie geht es weiter? Die Musik läuft.
Ganz spielerisch, mal ein paar Pirouetten während dem Jonglieren natürlich. Dann kommt eine Rolle, wo ich eine Keule hochwerfe. Ich mache eine Rolle und jongliere weiter. Es kommen auch ein paar akrobatische Elemente, ein Flickflack, kurze Präsentation. Dann kommt meine Requisitenbox reingefahren, wirft mir die vierte Keule zu. Das ist auch so ein Gimmick,
Sitzt da eigentlich eine Assistentin in dieser Box oder wie ist das?
Nein, das ist alles rein mechanisch gelöst. Das ist einfach, dass diese Box mir während meines Auftritts immer wieder ein Stück weit assistiert, mir die Requisiten bringt, zuwirft. Einmal fährt er ganz spielerisch um mich herum und es ist förmlich so ein kleiner Assistent in Form einer Requisitenbox. Und das Erstaunliche ist, dass die Aufmerksamkeit extrem groß darauf geworden ist. Es geht halt auch in diese spielerische Komponente. Was das schon
also ich habe immer mehr auf sie geguckt als auf die Box. Also wir stellen uns das jetzt alles vor mit der Musik. Wir hören den ersten Teil dieser Komposition. In H2 Kulturdoppelkopf fliegen heute Keulen und Becher durch die Luft und das in einem ziemlichen Tempo, wie man gerade hat hören können. Zu Gast ist Claudius Specht von Beruf Jongleur und die Musik, die wir gehört haben, begleitet Claudius Specht bei seinen Auftritten. Gastgeberin ist Hanne Kulessa und ich bin keine Jongleurin und werde es auch nicht werden, obwohl ich mir zur Vorbereitung dieses Gesprächs Bälle gekauft habe. Aber ich habe gelernt, dass es schon eine große Mühe bedeutet, überhaupt zwei Bälle für eine Weile in der Luft zu halten. Ich übe weiter. Jonglieren nämlich ist gut für den Kopf und für den Körper. Darüber müssen Sie uns noch etwas erzählen, Claudio Specht. Aber wir bleiben erst noch einmal bei der Kunst und dem Handwerk des Jonglierens. Sie haben jetzt mit dem ersten Teil der Musik nicht nur mit Keulen jongliert, sondern auch großen körperlichen Einsatz geleistet. Akrobatische Kunststücke gehören zu Ihrer Jonglage. Das heißt, Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben da auch schon geübt, aber Sie müssen doch eigentlich eine artistische, akrobatische Ausbildung haben. Wie sieht das aus?
Wie gesagt, ich habe im Kinderzirkus das ganze Spektrum so ein bisschen ausprobiert. Nur in die Luft, da bin ich eigentlich nie. Trapez und solche Sachen, das lag mir irgendwie nicht so. Aber die Bodenakrobatik hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Akrobatik hat ja stellenweise in der heutigen Darbietung auch noch seinen Platz. Je nachdem, wie die Platzverhältnisse sind, ist es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber diese Akrobatik macht mir immer noch sehr viel Spaß. Es ist einfach Bewegung, das Springen. Es hat auch ein gewisses Tempo, auch eine gewisse Rhythmik. Und da habe ich aber dann schon mal auch noch Akrobatikkurse zusätzlich genommen, um das nochmals von einem Trainer noch ein bisschen genauer zu machen.
Das beruhigt mich, weil das ist ja wirklich nochmal eine ganz eigenständige Kunst, die man da zu sehen bekommt. Absolut. Und das noch in Verbindung mit den Keulen oder mit den Bechern.
Die Verbindung war dann ganz witzig. Also zum Beispiel, wenn ich drei Keulen jonglieren, eine hochwerfen, ich mache einen Rückwärtssalto, jonglieren wieder weiter. Das muss man ja erstmal probieren. Da kann man das jonglieren auf der einen Seite und den Salto hat man auch gelernt und so, aber wie verknüpfe ich das jetzt? Ja, und dann stellt man sich mal hin, okay, ich versuche es mal an einer dicken Matte oder dann ist es so in wilden Versuchen einfach nochmal passiert und plötzlich, ups, da gibt es eine Möglichkeit, vielleicht lässt sich da noch was erreichen und dann hat man daran weitergeübt und so ist es dann entstanden.
Geübt, geübt, haben Sie jeden Tag, weiß ich nicht, wie ein Klavierspieler, 2 Stunden, 3 Stunden, die Sie trainieren, die Sie üben?
Es ist unglaublich Geduld erforderlich. Also wenn jemand sagt oder mich fragt, was braucht es zum Jonglieren, dann sage ich eigentlich immer zuerst Geduld. Talent ist was zweitrangig. Natürlich braucht es das auch, aber Übung macht den Meister. Und das ist beim Jonglieren wirklich das A und O, dass man einfach trainiert. Der Anfang geht relativ schnell. 3 Bälle lernt man sehr schnell. Aber umso mehr es werden, umso schwieriger wird die Kontrolle.
Wie ist das in Ihren Tagesablauf eingebunden? Also haben Sie einfach feste Stunden, dass Sie sagen, weiß ich nicht, von dann bis dann stehe ich im Keller oder wo auch immer in Ihrem Raum und Sie trainieren oder wie sieht das aus? Oder müssen Sie das jetzt gar nicht mehr?
Wenn ich jetzt nicht trainiere, dann muss ich auf jeden Fall Auftritte haben. 2 Auftritte dann pro Abend, dann schlauchen die dann schon so, dass das Training genug war. Der Nachteil bei der Sache ist, dass man sich damit nicht weiterentwickelt. Also ich lerne dann nichts Neues. Und wenn ich natürlich von Auftritten rede, dann gehört da mit dazu eine Aufwärmphase von etwa 1 Stunde. Also man jongliert sich warm. Man macht auch noch entsprechende Aufwärmübungen, also Dehnen etc. Halt die ganze Vorbereitung, die es dazu braucht, dass ein Auftritt gut klappt.
Claudio Specht, jetzt stelle ich mir vor, Sie stehen auf der Bühne, jonglieren und eine Keule verfehlt den Weg, den Schwung fällt auf den Boden. Ja, was bedeutet das für den Künstler, für den Jongleur? Kommen Sie da aus dem Rhythmus, bricht das System zusammen?
Was bedeutet das für mich? Ja, ist fast Alltag. Nee, das ist das Spiel. Letztendlich ist es, Jonglieren, es geht wahnsinnig schnell. Dass an einem Auftritt etwas schief läuft, finde ich in Form von dass etwas runterfällt, grundsätzlich mal gar nicht so schlimm. Viel schlimmer ist der Umgang damit. Wie reagiere ich dann darauf? Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie komme ich aus diesem Fehler, was die Leute natürlich offensichtlich erstmal als Fehler sehen, hat nicht geklappt. Hä? Gerade eben beim Jonglieren ist es ja so offensichtlich, das war jetzt nicht da, wo es hätte sein sollen, nicht in der einfach. Hand, sondern knallt am Boden, dann hört man es auch noch. Der Pianist, der verdrückt sich vielleicht mal in einem Ton und da muss man, glaube ich, schon Profi sein, um das zu hören und festzustellen. Beim Jongleur sieht sich einfach jeder.
Ja,
und plumps. Ja. Und dann, mein Vater hat mir gesagt, als ich vor meinem ersten Auftritt stand, wenn was runterfällt, mach dir keine Gedanken, heb's auf und lach. Ich glaube, ich mache es heute noch so.
Also ich habe das ja auch gesehen bei Ihnen, dann fiel eine Keule runter. Aber was mich dann wundert, ist nicht, dass man irgendwie denkt, das ist so schlimm oder ich weiß nicht was, sondern das müsste Sie doch aus dem Rhythmus bringen. Also Sie jonglieren ja auch im Rhythmus der Musik. Sie werden angetrieben und plötzlich bricht da irgendwas zusammen. Da bricht einer aus der Reihe.
Ja, ist klar. Das ist auch so. Das ist dann, gerade wenn man dann versucht, die Choreografie so auf die Musik zu jonglieren, dass das alles schön passt und dann kommt ein Fehler und blöderweise rollt es dann noch in eine Ecke, wo man gerade nicht hin kann und sollte bei der Choreografie in einer anderen Ecke stehen. Ja, dann ist es halt einfach so. Und dann muss man, und das hat man ja auch gelernt in der Routine, weil es ist ja einem schon viel passiert, wieder einsteigen und einen schnellen Einstieg finden, sodass es wieder passt. Und halt auch mit dem gewissen Augenzwinkern aufs Publikum eingehen. Und das finde ich immer das Wichtige, halt auch zu sagen, hey, ich bin keine Maschine und ich find's eine menschliche Sache. Ich gehe in meinen Auftritten auch ein hohes Risiko ein. Ich jongliere sehr technisch anspruchsvolle Tricks. Ich gehe mit meinem Schlusstrick an meine Leistungsgrenze. Und natürlich setze ich da sehr hohes Risiko ein und muss manchmal bezahlen. Gut, Schlusstrick kann ich ein zweites Mal machen. Meistens klappt er.
Was heißt Schlusstrick? Da gehen wie viele Keulen hoch?
Bei mir sind es jetzt 7 Keulen.
Ja, aber es kommt mir vor, als seien es 27. So.
Ja, das ist wirklich sehr voll. 7 Keulen ist auch gibt keiner, der 8 vorführt. Es ist die Leistungsgrenze und ich merke das auch. Ich übe diesen Trick seit 91, habe ich damit angefangen und weiß heute noch nicht bei den Auftritten, schaffe ich den wirklich hundertprozentig oder nicht. Aber das ist auch so ein bisschen der Kick, der dazu mitspielt. Und das macht die Sache ja auch so reizvoll.
Sie sehen sich doch als Magier und Zauberer. Sie sprechen immer von Tricks. Ich würde immer von Nummern oder ich weiß nicht, was man noch sagen könnte. Aber Sie sprechen von Tricks.
Vielleicht ist es auch ein bisschen schweizerisch. Aber
das könnte sein. Claudia Specht, was ist denn das Schlimmste, was Ihnen passieren kann auf der Bühne?
Ja, da gab es schon verschiedene Sachen.
Nämlich? Das wollen wir doch hören.
Das war ein Auftritt, wo mir, ja, vielleicht unmittelbar vorher habe ich mich noch ein bisschen aufgewärmt, macht noch mal so ein kleiner Sprung in die Luft und krack, ist halt die Hose aufgerissen. Und zwar von hinten bis vorne, wirklich einmal unten durch den Schritt. Und ich hatte keine Zeit mehr, das zu reparieren. Das ging dann weiter und ja.
Gut, man muss das natürlich war dann sagen, also, dass Sie im eleganten Anzug
ja, das auftreten. War dann weniger elegant, aber viele Leute, ich habe das dann im Nachhinein auch Leute gefragt, denen ist das gar nicht aufgefallen. Selber fühlt man sich dann da so wahnsinnig unsicher. Doch, ja. Und dann gibt es ja auch noch so einen Trick, wo ich dann auf den Knie rückwärts runter auf den Rücken mich lege und über Kopf jongliere. Und da spüre ich dann so wesentlich größeren Luftzug als sonst. Und dann hat man immer dieses Bild. Und das lenkt dann natürlich wahnsinnig ab. Und das war eine unglaubliche Unsicherheit, die dann entstanden ist.
Aber Sie haben weitergemacht.
Ja, vorne standen natürlich alle Kollegen und haben sich kaputt gelacht. Und dann muss man das einfach mit Humor nehmen. Es ist halt live und dann kann auch mal was schief gehen. Und das, auch das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn was passiert, wo man sich verletzt. Auch leider schon vorgekommen, bin ich in der Ronda Flick-Flack-Saldo gesprungen und habe mir die Kniescheibe so ausgerenkt und das war dann schon eine sehr unschöne.
Gut, das sind ja dann richtige Unfälle. Das andere ist eher eine komische Sache, aber in der Jonglage kann, außer dass eine Keule oder ein Becher runterfällt, kann eigentlich sonst nichts Schlimmes passieren. Also schlimm, jetzt, Sie sagen Fehler, aber
was? Nein, also so, dass man sich natürlich auch mal ungeschickt, es gibt immer wieder, dass im Kostüm eine Keule sich einheddert oder hängen bleibt, dass die einem dann vielleicht Richtung Gesicht fliegt oder so. Mehr kann da eigentlich nicht passieren, dass man, wenn man jetzt auf ganz kleinen Bühnen arbeitet, dass man vielleicht unvorsichtig mal etwas Richtung Leute fliegt.
Oh, stimmt, die Keule könnte eigentlich jemand im Publikum
treffen. Ist aber alles halb so schlimm. Die Keule hat 180 Gramm und sieht schlimmer aus, als es ist. Und es ist in den ganzen Jahren, wo ich das mache, noch nicht einmal passiert.
Sie haben eben gesagt, 7 Keulen. Und es gibt niemanden, der mit 8 Keulen auftritt. Was ist denn der Rekord beim Jonglieren mit wie vielen Keulen?
Bei den Keulen sind es, glaube ich, 8 von einem amerikanischen Kollegen, der technisch einfach ungeschlagen die Nummer 1 ist. Aber das ist ja alles absolut sekundär bei einem Auftritt. Die Leute haben den direkten Vergleich nicht wie beim Sport. Und die Unterhaltung liegt ja dann wo ganz anders. Eben, wie gehe ich auf die Leute zu? Wie unterhalte ich mit meinem Auftritt? Was habe ich für eine Musik? Was habe ich für ein Kostüm an? Was für einen Typ spiele ich? Also es sind alles so Facetten, die viel wichtiger sind als letztendlich die Anzahl.
Sie könnten auch mit 5 Keulen Ihren Auftritt machen oder Ihre Nummer.
Absolut. Und ich glaube, sie wäre nicht weniger erfolgreich. Es gibt ja auch Jongleure, die sich spezialisieren, mit wenig Gegenständen zu unterhalten. Ein Kollege, der nur mit 3 Bällen, 3 Hüten, 3 Zigarrenkisten jongliert und eine riesen Karriere hingelegt hat.
Und da kommen eben viele andere Show-Elemente dazu.
Ne? Genau. Ja. Die Unterhaltung zählt.
Wie ist es denn mit der Konkurrenz unter den Jongleuren? Gibt es das? Oder ist man da einfach voller gegenseitiger Achtung?
Die Jongleure untereinander sind eigentlich sehr offen, finde ich. Konkurrenz ist aber da.
Ja.
Es ist auf jeden Fall so, dass es in vielen Varieté-Programmen, Zirkusprogrammen, hat es ja eigentlich fast immer einen Jongleur. So, es gibt viele. Es gibt viele aus dem Osten natürlich, weil da die Zirkuskunst ja wesentlich höher angesehen wird und da einfach auch noch mehr in Russland, in der Ukraine, da wird wesentlich mehr in die Richtung unterstützt und gespielt. Ja, also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Jongleure, die auch durchaus sehr gut sind. Und da muss man schon immer irgendwie den Weg finden, sich ein bisschen von den anderen abzuheben.
Und das heißt, Sie brauchen auch einen Agenten oder reicht es heute übers Internet?
Einen Agenten alleine, glaube ich, braucht es nicht als Artist. Es gibt natürlich viele Agenturen, mit denen ich immer wieder regelmäßig zusammenarbeite. Und dann gibt es auch viele Direktkontakte, die ich regelmäßig anschreibe, den Kontakt sozusagen pflege. Das ist wiederum die andere Seite von dem Beruf. Man muss sich auch ein Stück weit verkaufen. Also man muss auf die Leute zugehen, sagen, hallo, ich wäre dann noch frei. Ich weiß, ihr habt da ein Engagement, das könnte passen. Wie sieht's aus? Hättet ihr entsprechend Bedürfnis? Und so muss man das auch immer wieder so im Auge halten, dass man da ein Stück weit aktiv ist. Auch nicht zu viel. Also vieles ist auch gut, wenn es dann zum Selbstläufer wird und die Leute auf einem zukommen. Und da ist es aber trotzdem wichtig, dass man präsent ist.
Über die Zukunft der Gaukler, der Varietés und natürlich auch über Ihre Zukunft, Claudio Specht, sprechen wir gleich weiter. Wir hören jetzt noch ein Stück aus Ihrer Musik. Zuerst wohltemperiert, dann doch ziemlich rasant. Was passiert zu dieser Musik auf der Bühne?
Ja, wir hören jetzt den Mittelteil. Der ist so ein bisschen der ruhigere Teil. Das ist das Musikstück, wo ich die Jonglierbecher dazu spiele. Und danach kommen die drei Keulen, die dann wiederum wesentlich rasanter sind.
Und es steigert sich.
Absolut. Und das Schöne finde ich gerade bei der Dreikeulenmusik, wie dynamisch die ist. Also die hat immer wieder so Stellen, wo man ganz klar den Aufbau hört und das Tempo sich entsprechend, also das Tempo in sich nicht, aber die Intensität steigert sich wunderschön.
Also, es geht los und an unsere Zuhörer die Empfehlung, mal mit zwei Bällen oder drei Äpfeln, wahlweise auch Apfelsinen oder Kaffeetassen, im Rhythmus der Musik zu jonglieren. Oder vielleicht lieber nicht mit Kaffeetassen. So, ich hoffe, alle haben mithalten können. Äpfel oder Apfelsinen kann man ja auch, wenn sie angeschlagen sind, ganz gut weiterverarbeiten. In HR2 Kultur Doppelkopf ist heute der Jongleur Claudius Specht zu Gast. Gastgeberin ist Hanne Kulesser. Claudius Specht, Sie sind Schweizer, das haben wir schon gehört. Sie leben aber schon seit einer Weile in der Nähe von Frankfurt am Main. Was hat Sie denn aus der Schweiz vertrieben oder besser vielleicht, was hat Sie hier gezogen?
Naja, wo die Liebe hinfällt. Ich habe meine Frau vor 12 Jahren in Düsseldorf kennengelernt und sie kommt aus der Region. Letztendlich haben wir uns dann entschlossen, als wir Eltern geworden sind, hier in die Nähe zu ziehen.
Als Sie Eltern geworden
ja,
sind?
Ja, genau.
Ja, also sie haben Tochter eine Tochter.
Ist. Genau.
Ihre Tochter hat natürlich höchstes Vergnügen daran, sie dann immer jonglieren zu sehen, oder?
Ja, die hat schon einige Auftritte miterleben können und hat da immer Spaß und kommentiert das dann auch immer ganz schön.
Und will natürlich diesen Beruf auch ausüben, oder?
Ja, ob sie das so will, weiß ich noch nicht.
Ist ja auch noch ein bisschen
und früh. Letztendlich soll sie auch auf jeden Fall etwas machen, was ihr Spaß macht. Bei mir ist es nicht so, dass es wie man das sehr oft von Zirkusfamilien kennt oder wie das früher ja auch noch so war, dass der Bäckerssohn dann auch zum Bäcker wurde. War das bei mir so, dass ich das selbst wählen konnte mit dem Kinderzirkus? War das dann mein Hobby? Das Hobby wurde zum Beruf und das würde ich mir viel mehr wünschen für meine Tochter, dass sie etwas findet, was ihr ganz viel Spaß macht.
Und wenn es das Jonglieren ist, könnte ja sein.
Richtig, richtig.
Claudio Specht, kann man den Beruf des Jongleurs eigentlich bis zum Rentenalter ausüben? Wie sieht das aus? Ist ja, mein rein körperlich ist es ja eine irrsinnige Anstrengung.
Ja, wenn man erfolgreich ist, kann man das sicher, aber das ist halt die Problematik. Also wie findet man den Weg, entsprechend mit der Zeit und dem Alter da einen Umgang zu finden, um die Leute entsprechend zu unterhalten? Und bei mir hat es jetzt natürlich eine starke körperliche und physische Belastung und da muss man vielleicht einen Weg finden, das langsam zu reduzieren, durch was anderes zu ersetzen und so den Weg zu finden, weiterhin zu unterhalten. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Drahtseilakt.
Es ist schwierig und doch macht natürlich, machen Bühnenauftritte, Fernsehen noch mehr. Es macht süchtig, man braucht das Publikum. Ja, schwer dann aufzuhören.
Das ist sicher so. Also man kriegt ja auch gerade als, wenn man so auf der Bühne stehen darf, ein ganz tolles Feedback. Man kriegt einen direkten Applaus. Man kriegt das, was man macht, recht schnell honoriert. Also ich mache ein paar Tricks und kriege schon Applaus. Von welchem Job kann man das sagen? Dass man, ja, das macht ein Stück weit süchtig. Trotzdem finde ich es immer schwierig, wenn man dann merkt, ups, jetzt ist aber eigentlich der Moment gekommen, wo es nicht mehr geht, wo es Zeit wird aufzuhören.
Das hat bei Ihnen ja noch.
Nö, ich fühle mich im Moment im besten Alter nicht. Sicherlich gibt es mal einen Tag, wo es nicht so gut läuft. Hatten wir ja schon, dass es mal etwas schief geht. Aber das, unterm Strich bin ich da immer noch topfit und bin schneller und präziser als noch in den jungen Jahren. Ich würde sagen, ich bin im besten Jonglieralter.
Im besten Jonglier- und Mannesalter, ja. Welche, haben Sie darüber nachgedacht, oder Sie denken sicher darüber nach, welche Alternative es für Sie gibt, wenn es da auf der Bühne nicht mehr so funktioniert? Ob jetzt wegen Alter oder es könnte was passieren?
Ja, sicherlich viele. Oder dass man es vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr will. Ja. Weil es ist jetzt nicht nur alles schön. Also es hat ja auch Facetten, die auch ermüdend sind. Also das viele Reisen kann auch müde machen. Also es gab auch schon Zeiten, ich war in den ersten Jahren quasi 11 Monate im Jahr nonstop unterwegs und von dem einen Hotel ins Künstlerapartment, vom Künstlerapartment wiederum irgendwo in den Wohnwagen. So, da kommt man auch nie richtig an und da sehnt man sich dann auch wieder mal zu einem eigenen Heim und auf die eigenen 4 Wände. Das ist mir jetzt familiär auch ganz gut geglückt und ich fühle mich hier sehr wohl und schätze das auch gerade wieder. Dann kann es ja auch sein, dass man mal sagt, jetzt will ich gar nicht mehr so viel reisen. Und da muss man sich natürlich auch Gedanken, wie verdient man denn da noch seine Brötchen, wenn man da nicht ständig unterwegs sind. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, die ich mir schon so...
Nämlich?
Das geht wieder in die...
Kommen Sie auf Ihren alten Beruf zurück?
Richtig, der eigentlich durch den eigenen Bau meiner Requisitenbox, die mich ja während meinen Auftritten immer wieder assistiert, habe ich bemerkt, es gibt ein ganz großes Interesse bei Künstlerkollegen, dass da Requisiten gebraucht werden, spezielle Effektgeräte. Und da baue ich auch heute schon in meiner Werkstatt immer wieder mal für Kollegen ja Sachen, die für den entsprechenden Bedarf, sei es ein spezielles Podest für einen Handstandkünstler. Sehr oft sind es mechatronische Anwendungen, also kombiniert mit einer Programmierung, dass das Teil ganz präzise sich auch zur Musik bewegt. Oder auch sehr künstlerische Sachen, die aber trotzdem gut bewegt werden können. Da habe ich auch schon einen ganz großen Erfahrungsbereich, um solche Sachen zu bauen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, es macht mir auch sehr viel Spaß, dass ich das auch machen könnte. Am schönsten finde ich im Moment die Kombination. Also an der einen Seite das Auftreten und auf der anderen Seite auch zwischendurch wieder mal ein Projekt zu realisieren.
Das, was Sie sagen, spricht dafür, dass Sie den Varietés, den Zirkussen doch eine Zukunft voraussagen. Ja, Sie haben doch da einen Optimismus, dass es das weitergeben wird. Also da sehen Sie nicht eine Gefahr, dass das reduziert wird?
Dass es vielleicht reduziert wird, ja. Aber ich glaube, die Unterhaltungskunst ist so alt wie kaum eine andere Kunst. Die Hofnarren gab es doch schon vor weiß nicht wie viel tausend Jahren. Und die mussten auch immer wieder neue Ideen haben, um entsprechend zu unterhalten. Und die Künstler, die es gibt, die suchen nach diesen Ideen und nach Möglichkeiten, das entsprechend zu verwirklichen. Und ich glaube, Unterhaltung wird immer da sein.
Vielleicht gibt es sogar mehr, weil natürlich unser Bedürfnis bei dieser ganzen Computersitzerei nach Realität, nach Lebendigem natürlich auch größer wird. Und dann geht man doch vielleicht lieber ins Varieté, als noch 3 Stunden vor dem Computer zu sitzen oder ins Kino zu gehen oder sonst was. Echte Künstler zu sehen, live, könnte auch sein.
Live ist eh immer etwas, was viel intensiver ist, viel schöner. Also ich möchte jetzt nicht Computer und Fernseher, ich habe es alles auch und benutze es ja reger auch. Das ist auch super, aber live ist natürlich einfach immer schöner. Also wenn man dann im Theater sitzt oder an einem Konzert, es ist einfach was ganz anderes als zu Hause.
Was Ihren Beruf betrifft, habe ich immer das Gefühl, wenn ich Sie gesehen habe, dass Jonglieren glücklich macht. Ist es so?
Ich glaube, das muss jedes Mal rausfinden. Es kann auch durchaus sein, dass man dran verzweifelt.
Aber Sie vermitteln, Sie vermitteln das Bild eines glücklichen Menschen.
Mich macht es sehr glücklich. Also das kann ich so sagen. Ich mache das jetzt über 30 Jahre und es macht mir immer noch Spaß.
Es muss irgendwie was dran sein am Jonglieren. Ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt. Es gibt ja auch so gesundheitliche Aspekte, dass das Jonglieren einfach für Körper und Geist gut ist. Was passiert da beim Jonglieren, Claudio Specht?
Oh, da bin ich jetzt natürlich nicht ein Forscher, der da genaue Details. Aber ich kenne diese Studien, die sagen, dass die Hirnhälften miteinander, also die linke und die rechte Hirnhälfte miteinander so verknüpft werden, dass das durchaus fördernd für den gesamten Körper ist. Und das macht für mich auch Sinn, weil Jonglieren sehr viel mit Koordination zu tun hat. Beim Üben merkt man auch immer, dass die schwächere Hand, was bei mir jetzt die rechte ist, immer hinterherhinkt und die man immer antreiben muss, sie besser zu kontrollieren, wo man immer merkt, da ist eine Schwäche da. Und das muss man ausgleichen, weil es geht nicht, wenn man unterschiedlich hochwirft. Also so die rechte Hand muss das genau gleich machen. Und das verbindet natürlich schon sehr, alle Körperverbindungen werden da beansprucht.
Also ich habe das bei mir selbst gemerkt, nur mit diesen zwei Bällen, dass es mühsam ist, aber dass es eine große Konzentration erfordert. Und ich habe gedacht, vielleicht tut es wirklich ganz gut jeden Tag 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde, müsste eigentlich irgendwann vielleicht mal eine Wirkung haben.
Ja, vielleicht.
Also versuchen wir mal Körper und Geist und die Seele dazu in Einklang zu bringen. Es braucht natürlich ein bisschen Training, bis sich diese Glücksgefühle einstellen. Wir hören zum Abschluss noch eine Musik, diesmal ohne Keulen und Becher. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe einen Musiktitel mitgebracht von einer Band, die ich in New York erleben durfte, als ich in einem Engagement beim Big Apple Circus war. Da standen wir dann 4 Monate lang mitten in Manhattan am Broadway. War ein unglaublich intensives Erlebnis. Und eins davon war an einem Abend ein Live-Auftritt von Tower of Power, eine Band, die da im B.B. King Club gespielt hat. Ich kannte die vorher nicht und das hat unglaublich mitgerissen. Es ist ein wahnsinnig toller Abend gewesen und ich wünsche mir den Musiktitel I Got to Groove.
Claudio Specht, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Was sagt man denn in Artisten- oder Jongleurskreisen, wenn man ganz viel Glück und Erfolg wünscht? Hals- und Beinbruch wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, doch, kann durchaus mal vorkommen. Hals- und Beinbruch, viel Erfolg.
Ja, ich dachte, vielleicht gibt es noch was ganz Spezielles. Also dann Hals- und Beinbruch und kein Keulenbruch. Das war HR2 Kultur-Doppelkopf mit dem Jongleur Claudius Specht. Gastgeberin war Hanne Kulesser. Und nun zum Schluss Tower of Power. Musik.